Schulsystem Österreich machen sich dann die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft aus, wie sie die Kurzarbeit organisieren wollen und regeln wollen. Aber wenn du dann halt nicht auf deren Wishlist stehst und auf dem Wunschzettel der Sozialpartner, dann gibt's für dich vielleicht keine wirkliche Lösung. Und das bedeutet, dass du einfach Monate oder Quartale lang auf Entschädigung wartest.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für politikinteressierte Menschen. Mein Name ist Julia Herrnberg und mein heutiger Gast ist Lukas Schretzmeier-Susterla. Aktuell leitet der Ökonom die NEOS Bildungsakademie. Zuvor war Susterla stellvertretender Direktor der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria und Wirtschaftsjournalist bei der Tageszeitung Der Standard sowie Chefredakteur von NZZ.at. 2020 erschien sein Buch Zu spät zur Party, in dem er die Zukunftschancen der Millennial-Generation analysiert. Mit Lukas Schretzmeier-Susterla spreche ich über seinen Wechsel vom Journalismus in die Politik, die Qualität des Comeback-Plans und den politischen Nachwuchs in Österreich. Bevor wir einsteigen, hören Sie noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.
Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne, klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5.000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Folge von Ganz offen gesagt.
Ja, also lieber Lukas, ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit hast, heute mit uns zu sprechen.
Danke für die Einladung.
Ja, wir haben bei Ganz offen gesagt immer am Anfang eine Transparenzpassage. Ist uns sehr wichtig zu erklären, falls sich Gast und Gastgeberin kennen. In unserem Fall, ich habe heute nachgerechnet, wir waren vor mehr als 10 Jahren beide zur gleichen Zeit bei der Tageszeitung Der Standard tätig, in unterschiedlichen Ressorts. Da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt.
Genau. Und wir waren dann auch noch bei NZZ.at, kurz an unterschiedlichen Stellen.
Genau, bei NZZ.at dann von 2015 weg und du bist dann Chefredakteur von NZZ.at geworden.
Genau, in der turbulenten Schlussphase, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat.
Ja, war sicher eine lehrreiche, gute Zeit, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, nicht nur, dass man lernt ja bekanntermaßen beim Scheitern manchmal mehr als wenn gerade nicht so viel passiert. Und das war bei NZZ.at am Schluss definitiv der Fall.
Ja. War das auch für dich dann ausschlaggebend zu sagen, du wechselst vom Journalismus in, sagen wir mal, den ersten Schritt dann in einen Think Tank?
Naja, eigentlich gar nicht so sehr. Also der Schritt in den Think Tank war dann eher fast auch inhaltlich getrieben. Ich war ja dann trotzdem ja noch mehr als ein Jahr auch bei der NZZ. Auch nach dem Ende von NZZ Österreich dabei, halt eher in einer Produktentwicklungslogik. Also da haben wir neue Produkte für, sag ich jetzt mal, Business-to-Business-Medien entwickelt und das war schon sehr spannend, auch weil ich da Medienprojekte in Dänemark, in London etc. besuchen und analysieren konnte. Aber ich bin halt ein leidenschaftlicher Liberaler. Ich bin von Herzen gern, beschäftige ich mich mit Wirtschaftspolitik, mit Ökonomie. Und das ist mir dann schon ein bisschen abgegangen in dieser Konzernproduktlogik, in der ich sozusagen dann zwischen Wien und Zürich war.
Zur zweiten Frage der Transparenzpassage kommen wir dann eh schon auch in deine aktuelle Tätigkeit. Also bist du oder warst du für Parteien oder staatsnahe Betriebe in irgendeiner Form tätig? Was machst du gerade?
Ich bin der Direktor des NEOS Lab, dem offenen Labor für neue Politik. Und das NEOS Lab ist die offizielle Bildungsakademie von NEOS, der kleinen liberalen Zentrumspartei in Österreich. Die Parteiakademien sind in gewisser Weise recht eigenständige Player in Österreich, einige natürlich sehr stark gewachsen mit den jahrzehntelangen Parteien, zu denen sie gehören, wie das Renner-Institut oder die Politische Akademie der ÖVP. Das Leib ist jetzt in dieser jetzigen Ausgestaltung seit 7 Jahren am Markt, und wir sind sowohl in der Ausbildung, also als Academy, wirklich Bildungsakademie zuständig, als auch inhaltlich haben wir die Rolle auch eines Thinktanks für und von NEOS und beschäftigen uns damit Wirtschaft, Bildung, dem modernen Österreich und Rechtsstaatlichkeit. Das sind so die Themen, an denen wir forschen. Das ist ein relativ kleines Team, 11 Leute, und da haben wir ein recht breites Portfolio.
Jetzt geht es eben schon um diese erste Frage, dieser Wechsel von dir, als wie ich dich kennengelernt habe, als also durch und durch Journalist, ja, Wirtschaftsjournalist, und heute für manche Journalisten, ja, wo man sagt, auf der anderen Seite, ja, also in der Politik aktiv. Also was hat den Wechsel für dich angestoßen und wie erlebst du auch selber jetzt diese andere Perspektive?
Ja, in Österreich ist es ja manchmal so, dass die andere Seite für viele Journalisten eigentlich alles ist, was nicht Journalismus ist. Eigentlich wäre die andere Seite ja PR-Arbeit, und das mache ich ja eigentlich nicht, sondern ich habe mich einfach verändert. Der Wechsel in die Think-Tank-Welt oder ins inhaltliche Arbeiten jetzt ohne dieser medialen Verwertungslogik war insofern schon spannend, weil mir ein bisschen abgegangen ist, dieses sich wieder vertieft und längerfristig mit Themen zu beschäftigen. Und das ist natürlich in dieser Tageszeitungs- und Webportal-Welt, in der ich bei der Standard.at der Standard war und natürlich auch NZZ.at, nicht immer so einfach möglich gewesen, weil da hat man ständig Abgabedruck, ständig Deadlines, diesen Sofortismus auch ein bisschen, dass man sofort irgendwas analysieren muss, und dann hat man halt einen kleinen Kommentar geschrieben mit 60 Zeilen und denkt sich dann 3 Tage später, eigentlich wäre dieser Aspekt da noch viel wichtiger gewesen, und da hatte man eigentlich gar keinen Kopf, sich damit zu beschäftigen. Und von daher war es mir einfach auch ein bisschen von der Psychohygiene. Von daher war es für mich auch ein bisschen von der fast schon Psychohygiene wichtig, mal wieder was zu machen, wo man sich vertieft mit etwas auseinandersetzt. Ich habe dann auch im Rahmen von der Agenda Austertätigkeit, also da war ich ja als Ökonom mitverantwortlich für recht große Themenbereiche, wie zum Beispiel das Budget, habe ich ja dann eben auch mein Buchprojekt nebenbei sozusagen abgeschlossen, das im Journalismus immer so, das habe ich immer angefüttert und angereichert über die Jahre, aber ich bin nie wirklich das, konnte mich nie wirklich hinsetzen und das auch noch abschließen, weil eben auf dem Weg immer so viele Zwischendeadlines und Zwischenprojekte in eben den ganzen Medienunternehmen waren, in denen ich tätig war, und von daher war für mich das auch ein bisschen einfach ein bisschen Tempo rausnehmen und sich wieder mal vertieft mit Themen auseinandersetzen. Das war der Grund, wieso ich mich da in diese Think-Tank-Welt verändert habe, und ich sehe das gar nicht so sehr als irgendeine andere Seite, sondern es ist ein anderer Job, ein anderes Aufgabenprofil, andere Ziele, die man erreicht. Aber natürlich, der Journalismus ist ein Feld, aus dem man sich eigentlich, finde ich, sehr gut entwickeln kann, weil man im Journalismus im besten Fall immer sehr viel lernt. Und der Grund, wieso ich mich, obwohl ich Volkswirtschaftslehre mit einem sehr starken Finanzfokus gemacht habe und da eigentlich auch, weiß nicht, in eine Bank oder sowas hätte gehen können, und Journalismus einfach immer viel spannender, weil da wird man ja auch dafür bezahlt, dass man sich Wissen aneignet, dass man neugierig ist, dass man in die Welt hinausfahrt, und wenn das gerade heißt, sich anzusehen, was für Folgen die Pleite von Lehman Brothers in den USA hat, ist das genauso spannend gewesen, wie sich dann anzusehen, was die europäische Schuldenkrise für eine Auswirkung hatte oder für Auswirkungen hatte in ganz Europa. Und dieses Neugierige, das ist sicher etwas, was man im Journalismus sehr, sehr gut befriedigen kann.
War der Schritt in die Forschung auch mal ein Thema?
Naja, um ehrlich zu sein, dafür hatte ich nicht den Biss bei meinem Studium, nämlich ich hab nie so richtig in meiner Biografie sind sehr viele Dinge ineinander gelaufen. Ich habe nicht fertig studiert gehabt, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe parallel immer mehrere Sachen gemacht. Ich habe beim Standard gearbeitet und mir dann auch noch angelacht, dass ich für ein britisches B2B-Haus schreibe, weil ich unbedingt auf Englisch schreiben wollte. Ich habe also relativ oft Dinge parallel gemacht. Und die Forschung wird halt immer schwierig, also in die Forschung zu gehen wird in Österreich schon auch dadurch schwieriger, dass natürlich die Reformen des Doktoratstudiums zum Beispiel in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass das deutlich verschulter ist und es als Parallelvertiefung immer schwieriger möglich war zu sagen, na gut, dann mache ich nebenbei noch einen Doktor und vertiefe mich in einen Bereich. Das war früher einfach und mittlerweile muss man halt dafür sehr viele Präsenzveranstaltungen haben und das ist berufsbegleitend natürlich dann schon schwieriger. Es geht mir ein bisschen ab, aber ja, das es ist sich nicht ausgegangen.
Geht dir der Journalismus ab?
Ja, also wie gesagt, ich finde Journalismus ist ein super spannendes Feld und es sind die Zeiten durchaus sehr interessant, um sie medial zu begleiten. Er geht mir allerdings nicht ab, was zwei Themen betrifft und das eine war halt schon, das hast du vorher angesprochen mit NZZ.at, das Abwickeln eines Mediums und auch ein bisschen diesen Schrumpfungsdruck zu haben, das geht mir nicht ab. Es geht mir auch nicht ab, täglich die 17:30 Deadline zu haben, in der man zu der man abliefern muss, egal wie zufrieden oder unzufrieden man mit der Geschichte ist oder egal ob man schon die Analysen sich so vertieft angesehen hat, wie man es tun wollte. Das geht mir nicht ab. Aber natürlich, es ist ja auch das Schöne am Journalismus, ist das tägliche oder wöchentliche, je nachdem, in welchem Bereich man ist, abgeschlossene Produkt. Einfach diese Gratifikation, jedes Mal was Fertiges in der Hand zu haben eigentlich. Und das ist natürlich bei so längerfristigen Projekten, wo man dann 3 Monate an einem Papier sitzt oder 2 Monate eine Veranstaltung vorbereitet, natürlich deutlich seltener der Fall.
Wie erlebst du jetzt den Blick auf mediale Berichterstattung, zum Beispiel jetzt Corona-Krise, Pandemie? Also hast du den Eindruck, es ist alles, wie du vorher gesagt hast, unter Zeitdruck sehr oberflächlich, sehr schwarz-weiß geschrieben oder sagst du schon, dass viele Medien einen guten Job machen, das zu vermitteln? Also wie beurteilst du jetzt quasi an einer anderen Stelle stehend die Berichterstattung?
Ja, das kann man gar nicht so sehr schwarz-weiß sehen, weil ich glaube, einige Medien wirklich einen guten Job machen und bei anderen ist es weniger so der Fall. Also was ich schon alarmierend finde, ist im Austrian Corona Panel, dieser Umfrage, die Uni Wien seit mittlerweile März 2020 macht, sieht man ja zum Beispiel, dass nicht nur das Vertrauen in die Bundesregierung extrem stark zurückgegangen ist in diesen mehr als 12 Monaten, sondern zum Beispiel auch das Vertrauen in Medien und in mediale Institutionen wie den ORF. Und ich finde schon, dass sich das auch durchaus deckt mit, wenn ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis so rumschaue, wie sich der Medienkonsum die letzten Monate, das letzte Jahr verändert hat. Weil natürlich am Anfang hingen wir alle an diesen Pressekonferenzen und man hat von Wochenende zu Wochenende geschaut, was tut sich, wie reagieren wir, wie agieren wir. Man hat von Woche zu Woche geschaut, wie diese Pressekonferenzen laufen, wie agiert man, was wird verändert. Und das hat sich schon extrem ermüdet. Und natürlich auch dadurch ermüdet, dass Medien manchmal sehr unkritisch dieses Ankündigungsregieren mitgemacht haben, dass sich da 4 Minister hinstellen und sagen, sie denken jetzt über etwas nach in den nächsten Wochen und werden dann was ankündigen. Das ist halt schon etwas, was, finde ich, ein Bruch eigentlich damit war, wie Krisenkommunikation wirklich funktionieren sollte. Nämlich kommuniziere nur dann etwas, wenn du etwas zu kommunizieren hast. Und dass da so viele Medien dann mitmachen und einfach live da drauf schalten, wie ein Parteisender quasi. Das ist schon etwas, was glaube ich, eben sehr unjournalistisch eigentlich in den letzten Monaten war. Und ich verstehe den Informationsbedarf natürlich. Man möchte auf dem Laufenden bleiben und alles. Aber die Art und Weise, wie man diese Ankündigungen abgebildet hat, war zum Teil halt schon eher unjournalistisch und eher quasi einfach das Abbilden von dem, was gerade Regierung und Co. zeigen wollen.
Was hat dir da gefehlt? Also sagst du zum Beispiel, bei diesen vielen Pressekonferenzen hätte mehr gefragt werden müssen von journalistischer Seite?
Ich glaube, an einigen Stellen hätten sie nicht gezeigt werden müssen. An anderen Stellen hätte man kritisch hinterfragen müssen, wieso man 5 Pressekonferenzen braucht, um eine Maßnahme zu verkünden. Und ich glaube schon, dass der Journalismus in diesen letzten 12 Monaten ja auch durchaus, wie soll ich sagen, ein paar Reality-Checks selbst bekommen hat, wenn ich daran denke, wie gerade in den ersten Wochen auch dieses ganze Thema des nationalen Schulterschlusses hochgehalten wurde, wo auch sicher einige Dinge, sei jetzt mal relativ unkritisch noch reflektiert, unreflektiert übernommen wurden. und dann gleichzeitig im Herbst zum Teil halt alles dann sehr fatalistisch gesehen worden ist. Und das ist ja manchmal in der menschlichen Psychologie ja wirklich so, dass du von Himmel hoch jauchzend oft zu Tode betrübt gehst, und Medien verstärken das manchmal sehr stark. Und in den letzten Monaten war sicher so, dass diese Polarisierung, die man auch in der Bevölkerung gesehen hat, wenn man sich zum Beispiel dieses Austrian Corona Panel anschaut, natürlich schon auch getrieben war davon, dass Medien an einigen Stellen des letzten Jahres sicher sehr, sehr unkritisch waren und dafür vielleicht jetzt in den letzten Monaten an ein paar Stellen dann über die Maßen kritisch waren. Und das ist so, diese Schwankungen in der Art und Weise, wie man dann berichtet und analysiert, das ist sicher etwas, was je kleiner und konzentrierter ein Medienmarkt ist, desto stärker fällt es auch dann den Lesern und den Hörern und den Zuseherinnen auf.
Also das, was du jetzt sagst, war ja in Deutschland ein großes Thema, dass sich ja dann auch viele gängige Medien zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ja, sie waren zu unkritisch in der ersten Phase und haben zu sehr 1:1 die Maßnahmen der Bundesregierung einfach transportiert, ohne diese zu analysieren. Das hat bei uns ein bisschen gefehlt, finde ich, diese Diskussion, diese Branchendiskussion. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach so etwas, wo du sagst, das müsste jetzt weiter medial transportiert werden? Das ist wichtig, dass die Leute verstehen, welche Auswirkungen die Pandemie hat. Also welche Geschichten, welche Erzählungen, welche Themen, sagst du, sind denn jetzt weiterhin wichtig? Weil natürlich jetzt rein die Zahlen und die 712. PK ist natürlich jetzt ausgelaufen. Ne?
Nee, ich bin so offen, dass ich halt einfach sage, ich bin kein Virologe, Epidemiologe, ich bin ein interessierter Leser. Aber das, was ich mir oft denke, auch von gutem Journalismus, ist ja eine sehr einfache Formel zu erfüllen, nämlich sagen, was ist. Und manchmal ist das, was ist, gar nicht so einfach festzuhalten, weil es mit Unsicherheit behaftet ist. Warum ist ein Podcast mit Christian Drosten, der jetzt sicher alles ist, aber kein Rhetoriker und nicht auf den Punkt manchmal kommuniziert, aber eben extrem in der Tiefe analysiert, was er eigentlich auch gar nicht noch weiß und noch nicht sagen kann, wie dieses Virus jetzt, wie der Herbst aussehen wird, wie dieses Virus mutieren könnte etc. Diese Ungewissheit auch zu transportieren, diese Checks and Balances auch dahingehend zu haben, zu zeigen auch, was ist der Stand der Wissenschaft. Ich glaube, das ist schon auch das, was guten Journalismus in den letzten Monaten auch ausgemacht hat. Nämlich durchaus nicht immer mit Holzhammer auf die eindögeln, die unter Anführungszeichen die falsche Meinung oder die falsche Haltung vertreten, sondern auch die Unsicherheiten aufzuzeigen. In diesen Unsicherheiten auch zu zeigen, wie wichtig es ist, dann vielleicht durchzuhalten, Perspektiven zu geben. All das ist meines Erachtens extrem relevant gewesen in den letzten Monaten, wurde zum Teil nicht von allen Medien transportiert. Und ich finde das so himmelschreiend man muss ja nur vergleichen, wie andere Länder mit gewissen Dingen umgegangen sind. Ich finde es immer wieder so faszinierend, wenn man hernimmt zum Beispiel die Schweden, die Schweizer und die Österreicher und dann in der öffentlichen Wahrnehmung ja quasi manchmal das Gefühl bekommt, wir haben genau das Gegenteil gemacht von dem, was die Schweden gemacht haben. Aber dann sind die Zahlen so extrem ähnlich, was Infektionen betrifft, Übersterblichkeiten betrifft. Gleichzeitig die Schweizer haben auch viel liberaler agiert, zum Teil gar keinen Lockdown gemacht, keinen bundesweiten zumindest, und sind mit fast denselben Zahlen auch durch diese Pandemie gekommen. Und ich glaube, diese auch manchmal selbstkritische Art und Weise, sich zu überlegen, wieso sind wir da mit so viel mehr an Reibungsverlust und Kosten und weniger zielgerichteten Maßnahmen eigentlich unterwegs, als ein Land, das ja durchaus reich und digitalisiert und was auch immer ist. Mhm. Das ist schon etwas, was, finde ich, in dieser selbstkritischen Perspektive auch sehr oft fehlt. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, ob das dann die eine Partei schuld ist oder die andere, sondern auch die Institutionen. Warum sind wir auf gewisse Dinge nicht so gut vorbereitet gewesen? Was nimmt man daraus für Rückschlüsse? Und das sind halt Diskussionen, wenn man sie in den letzten 6 Monaten nicht führt, wird man in den nächsten 6 Monaten nicht die richtigen Lehren daraus ziehen, die uns vielleicht wichtige Vorbereitung für kommende Krisen, wie auch immer die dann aussehen würden, mitgibt.
Was du da ansprichst, zum Beispiel dieser Vergleich, dieser Ländervergleich, wenn man jetzt sagt, eben von den Maßnahmen her und von der Wirksamkeit, sind es nicht auch dann regional-kulturelle Unterschiede? Also dass zum Beispiel halt bei Schweden auch immer das Thema war, dass es da mehr Selbstverantwortung, Eigenverantwortung gibt, auch natürlich geprägt durch die Politik, die den Bürgern mehr Verantwortung schon immer gibt als bei uns und dass bei uns einfach viele Maßnahmen vielleicht auch nicht so streng eingehalten wurden, sagen wir mal so. Ja. Dieses Verständnis bei uns nicht so ganz da war bei der großen Bevölkerung.
Ja, wobei das würde ich nach wie vor auch ein bisschen kritisch sehen, weil diese, ich habe das in den letzten Monaten auch auf den sozialen Medien immer wieder verfolgt und auch begleitet und kommentiert. Man darf nicht vergessen, wir haben in Österreich trotzdem sehr, sehr lange Zeit, jetzt kann man sagen, das ist nur auf dem Papier gewesen, aber es waren jedenfalls gesetzlich sehr strenge, weitreichende Maßnahmen gehabt. Wir haben im internationalen Vergleich einen sehr starken Rückgang der Mobilität gehabt, wenn man sich diese Google-Mobilitätsdaten zum Beispiel ansieht. Und ja, natürlich stimmt, wir haben einfach auch anders kommuniziert. Die Regierung hat erst relativ spät die Wissenschaft in die erste Reihe gestellt, sondern eher sich wissenschaftlich beraten lassen und dann selbst wollten sie kommunizieren, wie schnell und wie toll sie jetzt Öffnungsschritte verkünden können. In anderen Ländern wurden die Wissenschaftler in die erste Reihe gestellt und haben sozusagen auch dieses Abwägen, diese Risiken etc. viel stärker kommuniziert. Und das ist vielleicht auch der Unterschied gerade zum skandinavischen Raum. Da ist sozusagen das Arbeiten mit Daten, das Arbeiten mit wissenschaftlicher Fundierung in der Verwaltung, in den öffentlichen Institutionen deutlich stärker verankert, als das bei uns der Fall war. Wenn du dich erinnerst, wir hatten den Clemens Martin Auer als sozusagen den obersten, einer der obersten Impfkoordinatoren in Europa, aus Österreich. Und da war quasi von Anfang an fix, das ist ja nur jemand mit einem politischen Ticket, der dann eigentlich eh nichts zu melden hat und der dann halt nach einigen Wochen von der Politik auch wieder ausgetauscht werden kann. So ein Umgang mit Spitzenbeamten und so ein misstrauischer Umgang mit Spitzenbeamten, die halt nur wegen einem politischen Ticket wo sitzen zum Beispiel, das ist schon etwas, was in anderen Ländern deutlich weniger der Fall gewesen wäre, wo Politik und Verwaltung deutlich respektvoller miteinander umgehen. Und das liegt halt in Österreich schon auch daran, dass viele Parteien oder einige Parteien der Meinung sind, dass die Verwaltung ihnen gehört und ihnen zu dienen habe. Und anderswo die Verwaltung da erstens mehr auch Verantwortung für das langfristige Wohl gegebenenfalls auch hat, wenn es darum geht, Empirie und Evidenz zu sammeln, um die Verwaltungsprozesse auch effektiver aufzustellen, aber auch die Politik sich ein bisschen zurückgezogen hat in dieser Pandemie und nicht aus jedem kleinen Erfolg einen politischen Erfolg gemacht hat und nicht aus jedem Misserfolg versucht hat, den auf andere zu verteilen.
Wie stehen denn die Neos jetzt der aktuellen Öffnung gegenüber, die mit 19. Mai kommen soll?
Naja, wir waren, also ich bin ja kein Politiker in dem Sinne, dass ich da jetzt die
Also jetzt aus eurer Neos Lab-Sicht sozusagen, okay, von den Zahlen her, von den Dashboards.
Also ich bin ja, wie gesagt, kein Epidemiologe, Virologe. Ich spreche mit vielen, um meine eigene Meinung auch oder meine eigene Haltung oder meine eigene Perspektive auch zu fundieren. Mein Eindruck ist der folgende. Ich glaube, die Entspannung, die sich abzeichnet, dadurch, dass deutlich mehr Menschen Impftermine bekommen, dass BioNTech Pfizer schneller liefert, dass wir jetzt in den nächsten Wochen einfach mit den Impfungen auch vorankommen. Das ermöglicht natürlich einen Sommer, der durchaus ähnlich sein könnte wie der Sommer des vergangenen Jahres. Wenn du dich erinnerst, da waren sehr niedrige Fallzahlen, wir waren sozusagen in einem Niedriginzidenzregime. Und ich gehe davon aus, dass man trotz der Mutationen das auch heuer, dass wir darauf auch zusteuern. Beim Herbst muss man einfach dann sehen, wie die Infektionslage wieder ist. Ich glaube, wir werden trotzdem damit leben müssen, dass wir das nächste Mal als Republik Österreich endlich auch besser dastehen, was das digitalisierte Tracen, Testen und Isolaten betrifft. Gerade weil wir wahrscheinlich relativ viele Menschen in Österreich haben, die sich auch nicht impfen lassen wollen. Und deswegen wird das den Herbst durchaus auch wird der Herbst 2021 wahrscheinlich noch nicht ganz so normal sein, wie man sich das vielleicht heute schon noch vorstellt. Aber natürlich die sehr akute Phase der Pandemie haben wir jetzt so langsam hinter uns. Und das ist auch, glaube ich, an allen Stellen spürbar, wie sehr sich die Menschen auch wieder freuen, rauszugehen und auch die Öffnungsschritte, die jetzt gesetzt werden, auch anzunehmen. weil einfach wir sind auch extrem lange schon in einem mit sehr, sehr harten Maßnahmen in Österreich konfrontiert gewesen. Also da muss man jetzt nicht mal nur auf Theater und Kinos und sonst was schauen, wo andere Länder schon längst mit Sicherheitskonzepten geöffnet hatten, um den Menschen auch ein bisschen mehr Kultur und Perspektive zu geben. Das ist natürlich auch gerade das ganze Thema Tourismus und Reisen. Meine Kinder freuen sich schon sehr, sehr, sehr mal wieder ein bisschen rauszukommen und andere Dinge zu sehen als die immer gleichen vier Wände und den immer gleichen Park im 14., auch wenn Penzing noch so schön ist, aber wieder mal ein bisschen rauszukommen, das ist schon etwas, was, glaube ich, allen nach jetzt bald 420 Tagen Pandemie sehr wichtig ist. Und vielleicht noch kurz als aus sozusagen ein bisschen der Sicht der Think Tank-Sicht auch. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, bei dem, was wir wissen, auch zu bleiben. Und wir wissen nun mal, dass gewisse Maßnahmen mit hohen sozialen Kosten verbunden waren in den letzten Monaten, wie zum Beispiel die ganzen sehr weitreichenden Schulschließungen, die wir gemacht haben, auch in Österreich. Wir wissen, dass andere Maßnahmen, die wir nicht gesetzt haben, vielleicht sehr effektiv sein könnten, nämlich wenn man wirklich mal regional differenzierte Maßnahmen setzen kann. Du erinnerst dich, wir hatten im August 2020 die erste Pressekonferenz zur Corona-Ampel. Die Ampel hat dann nie wirklich geschalten oder nie wirklich funktioniert, beziehungsweise sie hat geblinkt und allen war es egal, weil das waren dann trotzdem nur politische Entscheidungen. Und diese regionale Differenzierung war in anderen Ländern schon viel weiter und viel fortgeschrittener als bei uns. Und ich glaube, da müssen wir einfach künftig schon auch schauen, dass das, was wir aus der Evidenz wissen, welche Maßnahmen funktionieren, welche Themen bleiben weiterhin relevant, wenn mal wieder lokale Infektionsherde passieren, dass man das auch wirklich so wissenschaftlich wie möglich begleitet. Wir hatten jetzt gerade die Diskussion der Öffnungen in Vorarlberg, wo dann erst recht wieder keine unabhängigen Wissenschaftler mit begleitet haben, wie was man eigentlich aus den Öffnungen noch lernen kann, vielleicht über Abstandsregelungen, andere Maßnahmen, um sozusagen Infektionen hintanzuhalten. Und dieses aktive Ignorieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist schon etwas, was uns halt in dieser Pandemie irrsinnig viel gekostet hat.
Ja, das lässt sich ja auch übertragen, wahrscheinlich diese Kritikpunkte auf Wirtschaftspolitik und auf Gestaltung eben der Maßnahmen, die jetzt wirtschaftlich auffangen soll, also jetzt mal abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt der Pandemie. Also laut OECD ist ja Österreich wirtschaftlich mehr eingeknickt als andere vergleichbare Länder, Euro-Länder. Liegt es jetzt nur am hohen Anteil vom Tourismus bei uns oder sind da andere Faktoren, die reinspielen und die auch jetzt zum Beispiel dir als Ökonom Sorge bereiten hinsichtlich der nahen Zukunft?
Also wir hatten sicher 2020 und 2021 mehrere Faktoren, die dafür verantwortlich waren, dass die Rezession, also die Schrumpfung der Wirtschaft, so viel größer ausgeprägt war in Österreich als in anderen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz, Deutschland oder Dänemark, Schweden. Und ein Punkt, den du schon angesprochen hast, der stimmt sicher, der Tourismus ist ein wichtigerer Wirtschaftsfaktor hierzulande, insbesondere der internationale Tourismus, also ausländische Touristen, die Geld hier nach Österreich bringen. Aber wir waren eben auch wesentlich länger in einem mit hartem Lockdown konfrontiert. Das heißt, die Menschen konnten zum Teil auch nicht so konsumieren, wie sie es gerne gewollt hätten. Und nicht alles von diesem Konsum ist ersetzbar. Also wenn du 6 Monate nicht beim Friseur warst, wirst du jetzt nicht die nächsten 6 Monate jede Woche zum Friseur gehen. Also gewissen Konsum kannst du nicht nachziehen. Besser gesagt nachholen. Und das ist etwas, was sicher einen Teil der tieferen Rezession erklärt. Aber das andere ist schon auch, die Planbarkeit war das letzte halbe Jahr sicher auch deutlich weniger gegeben als anderswo.
Also die Planbarkeit sozusagen schlimmer für Unternehmen oder für Kunden?
Jetzt eher aus der unternehmerischen Sicht. Also wenn du bedenkst, du hast ja doch gewisse Vorlaufzeiten, ob du jetzt die Eventbranche anschaust, die Gastronomie oder andere, du kannst jetzt nicht einfach jede Woche von heute auf morgen warten darauf, auf die nächste Pressekonferenz, darf ich öffnen oder nicht, sondern du müsstest ja im Vorlauf investieren, Material anschaffen etc. Und das waren schon Themen, die in einigen Branchen relevant waren. Und man sieht ja auch, welche Branchen jetzt wieder boomen, nämlich die Industrie, die sehr gut mit Social Distancing in ihren Betrieben arbeiten kann, die sehr gut vernünftige Testregime einführen kann und die auch nicht so auf den Kundenkontakt angewiesen sind. Und alle anderen Branchen, wo du eben soziale Interaktion hast, wo Kundenkontakt im Vordergrund steht, wo vielleicht die Abstandsregeln nicht so leicht einzuhalten sind, hast du immer noch riesige Themen und riesige Probleme. Und wir sind als Österreich sicher mit einer tieferen Rezession auch deswegen konfrontiert, weil die Wirtschaftspolitik da manchmal auch ein bisschen erratisch war. Denk nur zum Beispiel an den zweiten Lockdown, der im November 2020 eingeführt wurde. Da hatten wir eigentlich schon den Fixkostenzuschuss, die Stundungen und andere Maßnahmen, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern. Aber es gab dann von heute auf morgen einen Strategieschwenk, weil man gemerkt hat, die Instrumente, die man umgesetzt hat, die waren viel zu bürokratisch und man hat da viel zu hohe Hürden auch eingebaut. Und dann hat man diesen Umsatzersatz eingeführt. Nach 2 Wochen Umsatzersatz hat man gemerkt, das ist viel zu teuer, dann hat man den Umsatzersatz geändert. Nach noch einem weiteren Monat Umsatzersatz hat man gemerkt, das ist jetzt immer noch zu teuer und dann hat man wieder neue Instrumente eingeführt. Und so hatten wir fast auf zweiwöchentlicher Basis neue und neue Themen, die zwar die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wahrscheinlich beschäftigen werden noch bis ins neue Jahr, aber die natürlich jetzt wenig Planbarkeit erzeugt haben, um zu wissen, was war jetzt unterm Strich mein Jahr 2020? Weiß ich das schon? Oder weiß ich eigentlich das erst, wenn ich dann den Fixkostenzuschuss im Juli 2021 abrechne oder im November 2021 abrechne? Und das sind schon so Punkte, die auch zu einer Wartehaltung dann führen. Und deswegen bin ich auch selbst gespannt, wenn jetzt die Öffnungen kommen, wie viele auch von den Betrieben diese Öffnungen noch annehmen oder ob die Unsicherheit, die der Pandemie auch in den Knochen steckt, auch einfach dazu führt, dass man sich da sehr zurückhält. Und dort, wo es eben möglich ist, dort wird so Corona-konform wie möglich schon längst wieder gearbeitet. Wenn du dir nur anschaust, die Industrie brummt de facto wieder, weil Social Distancing eingeführt wurde, weil das Testregime eingeführt wurde und weil der grenzüberschreitende Warenverkehr im Gegensatz zur ersten Welle der Pandemie auch nicht noch einmal so massiv eingeschränkt wurde. Aber eben alles, was soziale Dienstleistungen, soziale Interaktion betrifft, da sind wir einfach noch, da ist der Normalzustand definitiv noch nicht wieder da.
Also beim Thema Kaufkraft, ja, also Erhöhung der Kaufkraft, wie siehst du denn zum einen die geforderte Erhöhung des Arbeitslosengeldes oder auch, was ja auch gefordert wird von Seiten der Gewerkschaft, zum Beispiel diesen Konsumgutschein für Arbeitnehmer. Mhm. Sagst du, das sind populistische Geschenke oder sagst du, das würde wirklich nachhaltig die Kaufkraft erhöhen?
Die Frage ist, ob wir derzeit wirklich ein Nachfragethema haben so stark. Also ob uns Leute fehlen, die Geld ausgeben wollen oder ob denen das Geld dabei fehlt. Weil ehrlicherweise.
Ich war gestern auf der Maria-Hilfer-Straße, mein Eindruck war nicht so, dass es an Leuten fehlt, die gern Geld ausgeben wollen.
Jetzt ist das natürlich anekdotische Evidenz, oder wenn wir auf die Maria-Hilfer-Straße gehen, da sehen wir wahrscheinlich nicht die gesamte Wirtschaft durch dasselbe Brennglas, aber es ist sicher richtig. Die Einkommen wurden eigentlich extrem stark stabilisiert in Österreich, über die Kurzarbeit zum Beispiel. Die hat ja einen erheblichen Teil dieser Wirtschaftshilfen ausgemacht. Ich glaube, das, wo diese Wirtschaftskrise wirklich oder die durch die Pandemie bedingte Wirtschaftskrise wirklich nachhaltige Schäden verursachen wird, ist eher beim Kapitalstock, bei den Unternehmen, die nämlich vor der Krise vielleicht nicht super rentabel waren, aber doch solide und die durch die Pandemie derart im Geschäft gestört wurden, dass sie eigentlich technisch in die Insolvenz geschlittert sind und vielleicht nur durch Hilfen noch nicht in die Insolvenz gegangen sind. Ich glaube, dort werden wir wirklich sehen, die Verwerfungen nach der Pandemie. Und wir haben ja auch in der Verteilung der Effekte ja viel stärker zum Beispiel betroffen gehabt, diese untypischen Beschäftigungsverhältnisse. Leute, die ein EPU haben, die selbstständig sind, die zwischen Angestellten und selbstständigen Status zum Beispiel sind. Weil die fallen dann durch die unterschiedlichen Hilfsfonds und Härtefallfonds und Kurzarbeit und Arbeitslosengeld, fallen die vielleicht durch, weil das ist eigentlich im System Österreich nicht vorgesehen. Weil im System Österreich machen sich dann die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft aus, wie sie die Kurzarbeit organisieren wollen und regeln wollen. Aber wenn du dann halt nicht auf deren Wishlist stehst und auf dem Wunschzettel der Sozialpartner, dann gibt es für dich vielleicht keine wirkliche Lösung. Und das bedeutet, dass du einfach Monate oder Quartale lang auf Entschädigung wartest. Und Ja, aber der Härtefallfonds ersetzt natürlich wesentlich weniger als zum Beispiel bei einem Arbeitnehmer die Kurzarbeit ersetzt. Also wir hatten schon Effekte der Ungleichheit, die jetzt weniger dadurch gekennzeichnet waren durch die traditionellen sozioökonomischen Faktoren, also quasi bist du eher Arbeiter oder Angestellter, sondern eher auch wie gut und traditionell ist eigentlich die eine Wirtschaftshilfe für dich zu konstruieren. Und da ist natürlich auch die Republik Österreich sehr viel, da ist der Lohnzettel deutlich einfacher zu kompensieren als vielleicht das Einkommen eines kleinen neuen Selbstständigen.
Welche Branchen, weil du zuerst auch angesprochen hast, dass wahrscheinlich jetzt auch Betriebe betroffen sind, die vorher irgendwie okay ausbalanciert waren von ihren Bilanzen, aber jetzt, also sagst du, das trifft gewisse Branchen oder eher gewisse Strukturen von Unternehmen? Nee.
Was man schon sieht, ist, dass natürlich Gastronomie und Beherbergung, also Hotels und Gasthäuser, diejenigen sind, die einfach, wo massiv zum Beispiel Arbeitsplätze verloren gegangen sind, wo auch viel von den Verlusten angefallen ist. Aber man sieht ja auch, dass zum Beispiel im Einzelhandel traditionellere Händler, die vielleicht noch nicht so eine starke Online-Präsenz hatten, die vielleicht jetzt gerade ihr Geschäft auch übergeben wollten, die wurden halt durch die Pandemie schon wesentlich stärker getroffen als diejenigen, die vielleicht schon längst online auch Dinge angeboten haben. Und natürlich sieht man schon auch, in der Pandemie gab es einige Geschäftsfelder, die natürlich auch massiv geboomt haben. Also in den letzten Tagen zum Beispiel gab es ja Berichte ohne Ende über die massiv steigenden Baukosten, weil die Holzpreise zum Beispiel so stark steigen oder sich so viele Menschen einen Pool in den Garten gestellt haben oder also Material und Rohstoffkosten da zum Teil wirklich durch die Decke gegangen sind oder eben so viel neu gebaut wird jetzt. Das sind schon, also ich glaube, man darf jetzt nicht auch den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wäre das jetzt die größte Depression aller Zeiten und wir kommen da nie wieder raus. Das ist nicht der Fall. Es gibt einige Geschäftsmodelle, die wurden sehr stark getroffen und andere, die boomen de facto. Es gab ja, wenn du dich erinnerst, am Anfang der Pandemie gab es so Buchstaben, über die Ökonomen geredet haben. Also folgt der Aufschwung eher einem V, also es geht scharf nach unten und dann wieder schnell nach oben, oder folgt es eher einem W, also mit immer wiederkehrenden Rezessionen und Aufschwüngen, oder einem U mit einer langen quasi Abwärtsphase und einer langen Talsohle in der konjunkturellen Entwicklung. Und eigentlich sieht man, es ist ein K. Es gibt einige Branchen, die boomen ohne Ende, IT, alles, was in Richtung Digitalisierung geht, und einige, die sind de facto seit 14 Monaten ausgeschalten. Eventbranche, Veranstaltungen, Kultur, das ist einfach eine sehr unterschiedliche Betroffenheit. Und ich kann mir zwar schon ich kann mir eigentlich schon sehr gut vorstellen, einige Dinge wieder zu machen, aber zum Beispiel bei anderen, wie in eine Bar gehen, sehe ich mich eigentlich auch im Jahr 2021 noch nicht wirklich. Und
also, aber weil du jetzt Sicherheitsbedenken hättest?
Ja, ich sehe mich einfach noch nicht, ich sehe es einfach noch nicht, dass man sich im Winter 2021 schon wieder in eine Bar setzen wird und dort auf engem Raum viel quatschend und rauchend gegebenenfalls sogar sich gegenüber sitzt und gegenübersteht, weil es immer noch irgendwelche Formen von Abstandsregeln geben wird, weil es immer noch irgendwelche Formen von Mindestquadratmetern pro Person geben wird. Und das ist in einigen Bereichen sehr gut darstellbar, also zum Beispiel ein Theater mit etwas ausgedünnten Bestuhlung, das geht. Aber zum Beispiel so eher eine kleine Bar irgendwo in der Wiener Innenstadt oder ein kleines Wirtshaus.
Mit den Impfungen eigentlich?
Ich glaube, gewisse Dinge darf man in Österreich nie unterschätzen, und eine Größe, die ich nicht unterschätzen würde, ist die verbreitete Impfskepsis der österreichischen Bevölkerung.
Da ist dann die Frage, also gerade auch bei dem Gedanken an liberale Weltanschauung, inwieweit bin ich denn für mich selbst verantwortlich? Ja, und ich habe mit einem Juristen diskutiert vor kurzem, der halt einfach der Meinung ist, also ab dem Zeitpunkt, wo jeder, der eine Impfung möchte, eine bekommen kann, ist auch keine Form der Einschränkung mehr gerechtfertigt.
Und das sehe ich auch sehr ähnlich. Also in dem Moment, in dem ich eigentlich die Ansteckung auch, also in dem Moment, in dem aus, von den Menschen, die geimpft sind, auch keine Gefahr mehr ausgeht, weil sich die zu einem sehr, sehr, sehr geringen Prozentsatz nur noch anstecken können und die Krankheit verbreiten können, in dem Moment ist der Normalfall wiederherzustellen, nämlich der Normalfall, der da heißt, sie können ihre Rechte ausüben, sie können sich frei bewegen, sie können tun und lassen, was sie wollen.
Und das gilt ja dann für jeden, oder? Also ich könnte ja dann auch sagen, auch jemand, der die Impfung verweigert, geht dann halt auf eigenes Risiko in eine Bar, aber grundsätzlich muss ich es allen...
Ja, er geht aber, wie du weißt, natürlich nicht nur auf das eigene Risiko in die Bar, sondern auch gegebenenfalls auf das Risiko anderer. Und ich glaube schon, dass das ein Punkt sein wird, der im Herbst noch nicht ganz ausdiskutiert sein wird. Weil im Herbst werden wir sicher schon viele geimpft haben, sehr viele geimpft haben, aber wir werden wahrscheinlich nach aktuellem Stand noch keine Impfung für Kinder haben, für Jugendliche und Kinder zugelassen haben. Und damit natürlich schon auch potenziell wieder ein bisschen Infektionsgeschehen im Herbst bekommen. Und dann wird die Diskussion darüber, ob die Bar oder die Theater offen oder mit Einschränkungen nur offen sind, schon etwas sein, was uns begleiten wird noch ein wenig.
Lass uns doch mal kurz über den Comeback-Plan reden, den ja die Neos sehr scharf kritisiert haben. Ja?
Genau.
Da ist ja jetzt klar geworden, also was das Paket beinhalten soll. Also Österreich könnte sich damit bis zu 3,5 Milliarden Euro aus Brüssel holen, aus dem Aufbaufonds. Der Großteil davon soll in Projekte für Digitalisierung und Klimaschutz fließen. Was ist denn da grundsätzlich falsch daran?
Also falsch an einigen der Maßnahmen wäre jetzt per se noch nicht viel. Das Thema ist eher, dass einerseits das oftmals zu klein gedacht ist, glaube ich, für die große und tiefe Wirtschaftskrise, in der wir uns trotz allem befinden nach wie vor. Wir haben, wie gesagt, du hast es vorher geschildert, innerhalb der OECD gehören wir sicher zu den Ländern, die 2020 und 2021 die schwächste wirtschaftliche Entwicklung hatten. Und Comeback bedeutet natürlich schon auch immer so ein bisschen vom Bild her, dass man zu etwas zurückkehren möchte. Und ich glaube, wir können es uns als Österreich nicht leisten, zu den Dingen zurückzukehren, die eigentlich schon vor der Pandemie nicht besonders modern waren. Ich möchte eigentlich nicht zurückkehren in eine Welt, in der die österreichische Verwaltung genau null digitalisiert ist, besser gesagt an einigen Stellen gar nicht weiß, wo wird Geld ausgegeben, wer kriegt Förderungen und ähnliches. Also die Intransparenz der öffentlichen Hand von vor 2020 möchte ich eigentlich nicht auch nach 2020 haben. Ich glaube, wir haben einige Bereiche, wo eine Rückkehr zu Altem einfach nicht reicht. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass wir als Österreich vielleicht nach wie vor keine vernünftige Pensionsreform hatten, die ein bisschen das Thema des demografischen Wandels angeht, sondern auch, dass wir an einigen Stellen noch einfach Dinge verschlafen haben. Die Digitalisierung und die Digitalisierungspotenziale zum Beispiel an den Schulen, da sind die Dänen und die Finnen de facto in einem anderen Jahrzehnt als wir.
Und aber deswegen, also ist ja ein großer Teil in diesem Paket, betrifft ja diesen Bereich. Also man könnte ja auch sagen, es wird
ein
jetzt...
Ein überschaubarer Teil betrifft es und vor allem ein überschaubarer Teil betrifft es in dem Sinne, dass eigentlich die Projekte, die man dann in Brüssel eingemeldet hat, oftmals Projekte sind, die man eh schon vorhatte, dass man sie macht und nicht zusätzlich sich aus dem europäischen Wiederaufbaufonds holt. Ich glaube, das sind einfach ein paar Dinge, ich finde einige Dinge davon ja durchaus gut, aber angesichts der Herausforderung einfach nicht groß genug gedacht auch. Und ehrlicherweise, gerade nach den letzten Monaten braucht man ja auch gerade, um das Vertrauen wieder zu gewinnen. Wir hatten einen drastischen Vertrauensverlust in politische Akteure, in die Bundesregierung. Da muss man auch mit guten, neuen, großgedachten Ideen rausgehen, die Leute mitnehmen, die Partizipation ermöglichen, die vielleicht wirklich so einen Reformkonvent auch wieder bedeuten, wo man sagt, wir schauen uns an, was hat in der Vergangenheit nicht gut funktioniert, wir wollen das besser machen, wir laden euch ein, wir wollen da selbstkritisch auch sein. Und das sollte man in den Vordergrund stellen. Und da kann man natürlich viele große Themen angehen. Und wir haben uns letztes Jahr zum Beispiel in einer Studie mal angesehen, wie man gerade auch Klimainvestitionen, Investitionen in den Umweltschutz stärker auch partizipativ, gerade auf kommunaler Gemeindeebene machen könnte, um mehr Leute auch mitzunehmen und zu begeistern. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was wichtig ist, weil Wirtschaft ist am Ende des Tages, das hat nicht nur Ludwig Erhard gesagt, sondern ich glaube, von ihm abgekupfert, sehr, sehr viele andere, zu 50% Psychologie. Es geht schon auch darum, ein bisschen zu vermitteln, wie kommen wir aus diesem Malaise da gerade raus? Wie ist das vielleicht auch so, dass ihr was davon habt und dass wir dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft, als der Staat, den wir uns dann gemeinsam leisten, dass unser Wohlstand in Österreich auch eine Zukunft hat? Und ich finde, das wird an vielen Stellen halt zu wenig beantwortet, weil ob dann der Choralmtunnel finanziert wird aus dem laufenden Verkehrsbudget oder von der EU von dem EU-Fonds, das ist jetzt, ob das eine dann Wiederaufbau ist und das andere eigentlich normales Haushalten, das ist dann, glaube ich, fällt dann schon vielen auf, dass das eigentlich so neu und modern und zukunftsgerichtet alles nicht ist.
Ich möchte gerne auf zwei konkrete Kritikpunkte von dir eingehen. Also zum einen das, was du jetzt gesagt hast und auch, was ich in Gastkommentaren von dir jetzt in den letzten Wochen gelesen habe. Also zum einen natürlich die Kritik am teuren Sozialstaat und dem großen Verwaltungsapparat. Jetzt ist das aber etwas immer wiederkehrendes als Kritikpunkt, wo jeder natürlich sagt, ja, natürlich ist die Verwaltung zu groß und natürlich sind wir ineffizient und so. Aber wie würde denn konkret eine Einsparung aussehen in dem Bereich? Das habe ich mir nämlich überlegt. Also ich meine, würdest du dann sagen, um den Staat in seinen Ausgaben zu verschlanken, müsste man Beamte abbauen oder bei den Pensionen irgendwo jetzt einfrieren? Also wie genau würde das aussehen, dass man sagt, man sucht dort nach Einsparungspotenzial?
Also ich finde, ein Punkt, an dem man einfach ansetzen muss, ist in Österreich oftmals, dass wir gar nicht wissen, wohin die Gelder fließen, die wir da einsetzen, gemeinsam als Staat. Wir haben nach wie vor, was die Fördertransparenz...
Aber weil wir es wollen? Oder, also ist
natürlich,
es
etwas, weil es genug Menschen gibt, die Transparenz nicht wollen, weil sie vielleicht von der Intransparenz profitieren. Aber zum Beispiel haben wir in Österreich nach wie vor keine wirkliche Fördertransparenz. Und wir wissen gar nicht, ob die Mittel so eingesetzt werden, wie sie sollen. Da gibt es vom Rechnungshof auf Dutzende Vorschläge, die man relativ rasch umsetzen könnte. Wir haben, ich fände es ja immer gut, wenn man auch mal ein bisschen außerhalb der Landesgrenzen sich anschaut, was machen andere. Und die Politik macht das ja manchmal auch gerne. Da fliegt sie dann nach Singapur und schaut sich an, wie dort die Schulen funktionieren. Alles wichtig. Aber ich glaube, wir könnten manchmal auch einfach nur nach Dänemark zum Beispiel schauen und uns überlegen, wieso schaffen die es mit relativ ähnlichen Ausgaben so viel bessere Outputs zu erzielen. Warum haben die mehr gesunde Lebensjahre für dasselbe Geld, das sie ins Gesundheitssystem stecken? Warum schaffen die Prävention da offenbar besser? Oder warum bekommen sie es dann vielleicht hin, dass sie den Impfpass schon wesentlich schneller digitalisiert haben als wir? Und ich glaube schon, dass wir dann feststellen werden, dass insbesondere die Art und Weise des Föderalismus, wo Ausgaben und Einnahmenverantwortung in Österreich ganz weit auseinanderfallen, dass wir das angehen müssen. Ich weiß, das ist eine große Staatsstrukturreform. Aber das Zweite ist auch einfach, wenn staatliches Geld ausgegeben wird, dann muss auch offen und transparent sein, wo das passiert. Und da haben wir gerade jetzt eine Entscheidung bekommen von der EU-Kommission, die jetzt von uns verlangt, als Österreich, als Republik, dass wir alle Wirtschaftshilfen über 100.000 Euro offenlegen. Wir hätten das niemals gemacht. Die EU-Kommission vergattert uns jetzt dazu. Und da merkt man...
Also Wirtschaftshilfen innerhalb von Österreich.
Innerhalb von Österreich, ja. Und okay. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man bei der Transparenz ansetzt, weil die Transparenz sorgt schon dafür, dass diese Frage von wie treffsicher sind Hilfen, wie gut und was wird eigentlich gefördert, sich dann Behörden schon deutlich kritischer überlegen müssen.
Ich meine, es gibt ja auch jetzt seit damals noch unter... Pröll als ehemalige Finanzminister und Vizekanzler die Idee der Transparenzdatenbank. Warum haut denn das nicht hin jetzt eigentlich seit, ich glaube, jetzt 9 oder 10 Jahren?
Ja, weil es immer noch zu viele Bedenkenträger gibt. Weil in Österreich immer noch als Vorwand dass die Amtsverschwiegenheit und Ähnliches vorgeschoben werden kann. Und wir zwar auf Informationsfreiheit pochen, aber immer noch kein Gesetz umgesetzt haben, das die wirklich umsetzt.
Glaubst du jetzt zum Beispiel mit der Reform oder eigentlich mit der Einführung des Informationsfreiheitsgesetzes und der möglichen Abschaffung des Amtsgeheimnisses, dass sich das bessert?
Ich glaube schon, dass der Druck einfach dann steigt und der Druck muss steigen. Wir müssen, finde ich, ich finde, es muss dazugehören, dass wenn wir im Jahr 2020 als Staat Österreich 200 Milliarden Euro ausgeben, dass irgendwie nachvollziehbar sein muss, ob die Dinge davon für die Ziele ankommen, die damit verbunden waren und verkauft wurden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man evaluieren und vielleicht Dinge neu machen. Wir sind halt zum Teil im absoluten Blindflug unterwegs. wir wissen zum Teil gar nicht, ob das, was wir da einsetzen als Finanzministerium, als Konsumentenschutzministerium, als was auch immer, auch dort ankommt, wo es ankommen soll und so wirkt, wie es wirken soll.
Und also ist das eigentlich so ein bisschen wie dritte Welthilfe, wo es dann quasi irgendwo versiegt oder?
Nein, überhaupt nicht, weil wir haben natürlich eine extrem wettbewerbsfähige und zum Teil in einigen Nischen extrem starke Industrie auch, und da lässt sich das dann trotzdem finanzieren. Ich sage jetzt auch nicht, dass sozusagen die Ineffizienzen, die wir in Österreich haben, sind natürlich Ineffizienzen auf relativ hohem Niveau und vielleicht verglichen mit den Dänen oder den Schweden oder den Schweizern und nicht mit anderen dysfunktionaleren Industrieländern. Also wenn ich mir ansehe, wie meine Verwandtschaft in Italien darüber klagt, wie dort sozusagen auch der Föderalismus funktioniert, ja, natürlich ist das dort auch ein noch einmal größeres Thema. Aber ich würde mich als Österreicher trotzdem nicht mit den Italienern eher messen wollen, sondern lieber mit denen, die vielleicht aus dem, was sie da gemeinsam erwirtschaften, noch mehr Zukunftspotenzial holen.
Das heißt, bei dem Thema Transparenz und Nachvollziehbarkeit von zum Beispiel Fördergeldern und wo Geld hingeht, ist es auch wieder ein kulturelles Thema in Österreich.
Ich glaube schon, dass es ein kulturelles Thema ist, ja. Man merkt ja auch immer wieder, wenn Politiker auf Dinge angesprochen werden, die nicht funktionieren, wie das quasi als manche erwecken ja den Anschein, dass es eine fast schon blasphemische Frage ist, ob das Geld richtig eingesetzt wird, weil die heimische Politik manchmal so tut, als müsste sie sich für diese Themen nicht rechtfertigen.
Also, wie ließe sich das ändern?
Ja, auf der einen Seite mit Transparenz und auf der anderen Seite mit kritischen Medien, hätte ich gesagt. Und das Schöne ist ja, dass ja viele Medienprojekte auch in der Vergangenheit, jetzt möchte ich nicht nur auf NZZ.at eingehen, aber natürlich beim Standard im datenjournalistischen Bereich, bei Addendum natürlich auch, bei Dossier. Es gibt einfach schon viele Medien, die halt mittlerweile sehr kritisch nachfragen, die auch sehr unangenehm sind und die auch dann den Druck erzeugen, dass etwas passiert und etwas geändert wird und mit Geldern transparenter umgegangen wird. Und dieser Druck wird einfach hoch bleiben müssen, solange das gesetzlich nicht etwas vereinfacht wird. Und ich bin jedem Journalisten dankbar, der sich durch die Instanzen müht, um Informationen zu bekommen, die ihm in Österreich verwehrt werden, obwohl es unser Geld ist, das da verwendet wird.
Mhm. Ja, vielen Dank. Das ist doch ein. Ich wollte jetzt leider noch kein Schlusswort machen, aber es eignet sich so hervorragend als Schlusswort. Aber ich würde gerne noch etwas fragen am Ende zum Thema Generationenkonflikt. Also du hast eben im Januar 2020, glaube ich, dein Buch veröffentlicht, Zu spät zur Party, wo es eben darum geht, welche Zukunftschancen hat denn die jüngere Generation, allen voran die Millennials. Und jetzt meine Frage, weil das war jetzt auch kein nur optimistischer Blick damals von dir, wo die Covid-Pandemie ja noch gar keine Rolle gespielt hat. Wie ist denn dein Blick heute? Sagst du, es hat sich noch weiter verschlechtert für die jüngeren Generationen oder sagst du, es sind jetzt auch neue Chancen entstanden?
Es gilt auch hier, dass mit dem K-förmigen Aufschwung natürlich sind in einigen Bereichen Chancen entstanden. Also wer jetzt mit guten digitalen Kompetenzen und Programmierfähigkeit und mit einem Abschluss im IT-Bereich zum Beispiel dasteht, hat natürlich riesiges Potenzial, riesige Chancen. Aber, und das ist schon ein wichtiger Punkt, wir haben natürlich in dieser Pandemie schon auch gesehen, wie wenig an die Zukunft in Österreich manchmal gedacht wird. Wie wenig die Frage gestellt wird, was machen wir jetzt eigentlich, nachdem wir die letzten zwei Schuljahre mehr schlecht als recht durchgekommen sind. Gibt es dazu in den Sommern zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern Nachholkurse? Wer hat das Schuljahr verlängert? All diese Fragen, die in anderen Ländern vielleicht anders beantwortet wurden, in Österreich alles nicht möglich, weil es ist nicht im normalen Modus operandi quasi abgebildet. Und das ist schon etwas, was natürlich im schulischen Bereich sehr stark auffällt. Ich bin ja in der Ökonomie zu Hause, da geht es dann oftmals eher um die kalten, nüchternen Zahlen. Wir haben schon auch den Fall einfach, dass natürlich das Budgetloch im Pensionsbereich durch diese Pandemie nochmal größer geworden ist. Und natürlich hängt von den nächsten Jahren ab, auch wie schnell sich der Arbeitsmarkt erholt, ob wir eigentlich dieses gewachsene Pensionsloch auch wieder ein bisschen kleiner bekommen, weil wir werden als die jüngere Generation dann jedenfalls diejenigen sein, die dafür irgendwann einmal die Rechnung ausgestellt bekommen. Und obwohl die Einkommen natürlich, sage ich jetzt einmal, im und der Effekt der Pandemie hat ja natürlich gerade auch Jüngere deutlich stärker betroffen in ihren Einkommen und ihren Zukunftsaussichten, als das bei Älteren der Fall war, weil der Arbeitsmarkt in Österreich tendenziell ein bisschen dual ist, also diejenigen, die schon sehr gut abgesichert sind, sind diejenigen, die schon lange dabei sind, diejenigen, die nicht so gut abgesichert sind, sind die, die gerade angefangen haben und gerade Fuß fassen, und das hat sich natürlich durch diese Pandemie nochmal verschärft. Also ein junger Mensch, der gerade eine Hotelfachschule abgeschlossen hat, war die letzten 18 Monate mit einem absolut desaströsen Arbeitsmarkt konfrontiert. Wäre er oder sie 3 Jahre früher eingestiegen, hätte er vielleicht Kurzarbeit immerhin gehabt. Also das sind so Themen, die natürlich das ganze Generationenthema schon auch nochmal verschärft haben, heuer und im vergangenen Jahr. Und wo die Kosten dieser Pandemie sicher eher langfristiger Natur sind, als jetzt nur auf die nächsten Wochen und Monate.
Ist das ein europäisches Phänomen, weil wir einfach also von der Alterspyramide her so aufgestellt sind, also mehr als andere Weltregionen?
Europa ist einfach schon weiter als andere Regionen, aber wir haben halt auch in Europa zum Teil besonders wenig Zukunftsperspektive in den politischen Prozessen institutionalisiert. Also es ist ja schon eher ungewöhnlich, dass wie die Dänen oder die Schweden es geschafft haben, diese ganz langfristige Perspektive auch in ihre eigene Sozial- und Wirtschaftspolitik zu transportieren, mit Einigungen über alle Parteigrenzen hinweg, wo man gesagt hat, und wir wollen auch, dass unsere Kinder und Enkelkinder einen nachhaltig finanzierten Sozialstaat vorfinden. Das sind Perspektiven, die man in den eher konservativen, sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten in Österreich und Deutschland überhaupt nicht findet, weil da ist es nur ein Austarieren der aktuell bestehenden Interessen. Da wird auf die Frage, ist das nachhaltig und was macht man da in 20 Jahren? Das ist keine Frage, die aktuell politisch relevant ist. Und das ist halt diese extreme Kurzsichtigkeit der Politik bei Themen, die aber auf 50 Jahre, auf 40 Jahre, auf 30 Jahre ausgelegt sind. Das ist das, was wirklich mittelfristig gefährlich ist. Weil diese Kurzsichtigkeit, die riecht sich halt und die riecht sich mit jedem Jahr, wo nichts gemacht wird, riecht sich die mehr.
Ja, lieber Lukas, ich bedanke mich ganz herzlich für das besonders interessante Gespräch. Ich hoffe, auch Sie am anderen Ende des Podcasts zu Hause haben etwas mitnehmen können. Weiterführende Links zu dieser Folge finden Sie auf www.ganzoffengesagt.com. Wir freuen uns über 5 Sterne auf iTunes sowie Feedback, Kritik und Anregungen. Und wie immer an dieser Stelle empfehle ich einen anderen Podcast aus Österreich, diesmal Rolling Pin Talks. Jürgen Pichler und Bernhard Leitner sprechen mit spannenden Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Hören Sie doch mal rein und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Ganz offen gesagt. Missing Link.